über eine Musikband. Wurde einmal gesagt, man merke sofort, wes Geistes Kind sie sei. Der aggressive Musikstil dieser Gruppe sei Ausdruck einer Gesinnung, die die Gewalt verherrlicht. Eines Geistes Kind zu sein, was heißt das? Ich verstehe das so. Bestimmte Ideen, bestimmte Werte, Vorstellungen, Gewohnheiten treten bei einer Person besonders deutlich in Erscheinung. Diese Person ist geprägt davon, sie ist ganz und gar deren Kind. Wes Geistes Kind sind wir? Von welchem Geist sind wir geprägt oder nicht geprägt? Das ist die passende Frage zum Pfingstfest und das ist der nächste Sonntag. Also, von welchem Geist sind wir geprägt oder nicht geprägt? Paulus gibt in seinem ersten Brief an die Gemeinde in Korinth eine Antwort darauf. Er spricht hier vom Geist der Welt, dessen Kinder die Gemeindeglieder in Korinth nicht sind. Und Paulus spricht vom Geist Gottes, dessen Kinder die Korinther sind. Aber als Kinder des göttlichen Geistes leben die Gemeindeglieder in Korinth in einer fremden geistigen Umgebung. Sie wohnen ja nicht zurückgezogen in irgendeinem heiligen Bezirk, sondern sie wohnen inmitten einer Hafenstadt, von dem die Philosophen der damaligen Zeit gesagt haben, sie sei ein wahrer Sündenpfuhl. Was schreibt nun Paulus der Gemeinde in Korinth und damit auch an uns? Nachdem er zwischen der Weisheit der Welt und der Weisheit Gottes unterschieden hat, schreibt er im ersten Korintherbrief im zweiten Kapitel: Wir aber haben nicht empfangen den Geist der Welt, sondern den Geist aus Gott, dass wir wissen können, was uns von Gott geschenkt ist. Wir haben nicht empfangen den Geist der Welt, sondern den Geist aus Gott, dass wir wissen können, was uns von Gott geschenkt ist. Und davon reden wir auch, nicht mit Worten, wie sie menschliche Weisheit lehren kann, sondern mit Worten, die der Geist lehrt, und deuten geistliche Dinge für geistliche Menschen. Der natürliche Mensch aber vernimmt nichts vom Geist Gottes, es ist ihm eine Torheit. Er kann es nicht erkennen, denn es muss geistlich beurteilt werden. Der geistliche Mensch aber beurteilt alles und wird doch selbst von niemandem beurteilt. Denn wer hat des Herrn Sinn erkannt? Oder wer will ihn unterweisen? Wir aber haben den Sinn Christi. Was meint Paulus, wenn er vom Geist der Welt spricht, dessen Kinder die Christen in Korinth nicht sind? Ich denke, es lohnt sich, darüber nachzudenken, denn es gibt doch einige Parallelen zwischen dem geistigen Klima im damaligen Korinth und dem geistigen Klima unserer Gegenwart. In einem ersten Gedankenschritt, es sind drei, in dem ersten Gedankenschritt soll also vom Geist der Welt die Rede sein. Davon ist der Geist aus Gott unterschieden, dessen Kinder die Christen in Korinth und auch wir sind und durch den wir wissen können, was Gott uns geschenkt hat. In einem zweiten Gedankenschritt soll also die Rede sein vom Geist aus Gott. Und in einem dritten Schritt können wir dann darüber nachdenken, wie wir als Menschen, denen Gott seinen Geist geschenkt hat, in einer Umwelt leben können, die von anderen, ganz anderen geistigen Mächten geprägt ist. Also, ein erster Gedanke, der Geist der Welt. Korinth war eine Weltstadt, in jeder Beziehung, wirtschaftlich und kulturell. Man trieb Handel mit allen Ländern der damals bekannten Welt, und die Finanzhäuser dieser Stadt waren international aufgestellt. Man würde heute sagen, sie waren Global Players. Menschen aus zahlreichen Kulturen wohnten auf engem Raum zusammen. Römer, Phönizier, Griechen, Ägypter, Juden und viele andere. Sie alle hatten ihre eigenen religiösen Traditionen und trafen sich in unterschiedlichen Tempeln. Wenn die Bezeichnungen multikulturell und multireligiös auf eine Stadt zutreffen, dann mit Sicherheit auf das damalige Korinth. Bei so viel Pluralität musste man sich irgendwie arrangieren, damit es nicht ständig Konflikte gab. Und deshalb ließ man jede fremde Kultur gelten, während man sich im eigenen Kulturkreis zu Hause fühlte. Ein solches Nebeneinander gab es auch im Blick auf die vielen Religionen in der Stadt. Ob jemand die ägyptische Göttin Isis anbetete, den Meeresgott Poseidon, die Liebesgöttin Aphrodite oder sonst irgendeine Gottheit, das alles war gleichgültig. Jeder konnte und wollte und sollte nach seinen Vorstellungen leben und glauben, solange es nicht im Widerspruch zum Kaiserkult stand. Es gab, so wird berichtet, mehrere hundert Bordelle in der Stadt. Prostitution war gang und gäbe. Leben, wie in Korinth, war ein geflügeltes Wort im damaligen Griechenland und es bedeutete, ausschweifend und zügellos seinen Trieben freien Lauf lassen. Leben wie in Korinth. Zur Oberschicht dieser Stadt gehörten die reichen Kaufleute und einige Geistesakrobaten, die mit ihrer Redekunst zu glänzen versuchten. Ein griechischer Autor jener Zeit sagte über sie, sie quaken wie Frösche, sie halten sich für Weise, obwohl sie nichts wissen, und sie stellen sich und ihre Schüler zur Schau wie Pfauen ihre Federn. Das also war das geistige Klima, das Paulus vor Augen hatte, der Geist der Welt, wie er es nannte. Es war ein geistiges Klima, in dem alles erlaubt war, was irgendwie Spaß machte, solange die kaiserliche Macht nicht in Frage gestellt wurde. Was einer glaubte oder nicht glaubte, war gleichgültig. Wer sich für besonders klug hielt, wollte mit einem rhetorischen Feuerwerk andere beeindrucken. Paulus schreibt den Korinthern, dieses Geisteskind seid ihr nicht. Die Gemeinsamkeiten zwischen dem geistigen Klima im damaligen Korinth und unserem eigenen geistigen Klima sind, meine ich, nicht zu übersehen. Auch Deutschland ist heute multikulturell und multireligiös. Unter uns leben Menschen, die in Kasachstan aufgewachsen sind, in Anatolien, Italien, Spanien, Afghanistan, im Iran und in vielen anderen Ländern. Sie alle haben ihre eigene Kultur mitgebracht und viele von ihnen halten daran fest, es gibt ihnen einen seelischen Halt. Mit der Multikulturalität ist der Pluralismus der Weltanschauungen und der Religionen gewachsen. Während die großen Kirchen schrumpfen, entstehen neue religiöse Gemeinschaften. Es sind nicht nur die Moscheegemeinden, die wachsen. Auch buddhistische Zirkel erfreuen sich einer wachsenden Beliebtheit. Und wenn der Dalai Lama nach Deutschland kommt, sammeln sich Zehntausende seiner Anhänger. Die Buchläden haben eigene Abteilungen für Esoterik. Und diese Abteilungen haben die Nischen für theologische Literatur verdrängt, die es früher in den Buchhandlungen gab. Man findet in diesen Läden, ich habe es neulich bei Thalia gesehen, Handreichungen zum Schamanismus, zur Heilkraft der Edelsteine, zum Leben mit den Mondphasen und vieles andere, was der Neugier nach dem Übersinnlichen entgegenkommt. Die klugen philosophischen Köpfe unserer Zeit werden nicht müde, die Relativität aller Wahrheiten zu behaupten. Nichts ist dem Menschen vorgegeben, wird gesagt. Alles ist von uns gemacht oder vornehmer gesagt konstruiert. Der Konstruktivismus ist die herrschende Dogmatik, wenn man so sagen will, die herrschende philosophische Lehre. Also alles ist gemacht, alles ist konstruiert und deswegen kann es auch nach Belieben verändert werden. Der Glaube an einen Gott, den nicht wir erdacht, sondern der uns geschaffen hat, gilt als Überbleibsel einer vergangenen Zeit und wird bestenfalls belächelt. Und was schließlich die Moral anbelangt, so scheint auch heute alles erlaubt zu sein, was irgendwie Spaß macht, solange es im Rahmen der Gesetze bleibt, wobei auch der Rahmen der Gesetze immer weiter gedehnt wird. So etwa könnte man, so meine ich, das geistige Klima skizzieren, in dem wir leben, oder mit den Worten von Paulus, den Geist der Welt, unserer Welt. Aber auch wenn wir mit dieser, mit unserer Welt verflochten sind, Kinder ihres Geistes sind wir nicht. Wir haben nicht empfangen den Geist der Welt, schreibt Paulus. Wir sind nicht die Geschöpfe des Zeitgeistes. Wir müssen uns nicht alle Ideen, Werte, Vorstellungen und Gewohnheiten zu eigen machen, die zum Mainstream unserer Zeit gehören. Wir können auch gegen den Strom schwimmen. Dafür gibt es einen guten Grund. Wir haben den Geist aus Gott empfangen. Wir sind seines Geistes Kind. Das wäre ein zweiter Gedanke, der Geist aus Gott. Diesen Geist haben wir empfangen. Durch ihn wissen wir, was uns von Gott geschenkt ist, schreibt Paulus. Geschenkt ist uns von Gott der Glaube an ihn. Den haben wir nicht selber gemacht. Der Glaube ist ein Geschenk. Geschenkt ist uns der Glaube, die Liebe zu ihm und die Hoffnung durch ihn. Glaube, Liebe, Hoffnung. Diese Trinität der Berufung in die Gotteskindschaft, dieses Geschenk Gottes an uns. Glaube. Das erste Geschenk. Wir können glauben, dass wir zu ihm gehören und dass jeder Mensch ein Geschöpf Gottes ist. Wir sind nicht das Zufallsprodukt einer sinnlosen und ziellosen Evolution, wie es uns der Geist der Welt einreden will, der viele Köpfe beherrscht. Nein, unser Leben hat ein Ziel und es hat einen Sinn. Wir sind auf dem Weg zu einer bleibenden Gemeinschaft mit Christus. Das ist das Ziel unseres Lebens. Und auf dem Weg dorthin begleitet er uns. Sein Wort ist ein Licht auf diesem Weg, eine klare Orientierung, die uns hilft, Irrwege zu vermeiden. Auf ihn können wir vertrauen, wenn es durch dunkle Täler geht, denn sein Stecken und Stab trösten mich. Und unser Leben hat durch Gottes Willen auch einen Sinn. Deshalb brauche ich mir und anderen nicht durch eigene Leistung beweisen, dass ich wertvoll bin. Ich bin wertvoll. Und darüber kann ich mich freuen, wie's Kind zur Weihnachtsgabe. So sagt das Matthias Claudius in einem schönen Lied, in dem es heißt, ich danke Gott und freue mich, wie's Kind zur Weihnachtsgabe, dass ich bin und dich schön menschlich Antlitz habe. Ich freue mich, dass ich bin, dass es mich gibt mit unverwechselbaren, einmaligen Gesichtszügen. Das ist Geschenk Gottes. Ich bin ein Geschenk Gottes. Und das gilt trotz aller Selbstzweifel und aller Zweifel daran, dass Gott es gut mit mir gemeint haben könnte. Ich bin sein Geschöpf. Matthias Claudius hat dieses Lied im sogenannten Wandsbecker Boten mit den Worten überschrieben, täglich zu singen, täglich zu singen. Dass wir dieses Lied oder ein ähnliches Lied jeden Tag anstimmen können, auch das ist ein Werk des Heiligen Geistes. Er bewirkt dieses Singen in uns. Wir brauchen es nur zulassen, dass er in uns diese Melodie anstimmt. Die Melodie der Dankbarkeit, dass es mich gibt. Dankbar kann ich auch sein, weil ich mit Gott und mit mir selber versöhnt bin. Gott, der sich uns in Jesus zeigt, begegnet uns nicht mit Forderungen, die uns das Leben schwer machen. Was das bedeutet, ist mir vor einigen Tagen im Gespräch mit Mohammed klar geworden, einem Flüchtling aus Syrien, mit dem ich seit einiger Zeit Deutsch zu sprechen übe. Mohammed erzählte mir vom Ramadan, der morgen beginnt übrigens. Er hat mir erzählt vom Ramadan im letzten Jahr. Und er sagte mir, 19 Stunden am Tag hätte er nichts essen und trinken dürfen. Und das sei ihm sehr schwer gefallen. Wirklich sehr schwer. Und dann erzählte mir Mohammed die weiteren Gebote auf, die ein gläubiger Moslem so wie er einhalten müsse. Gott ist für ihn der Fordernde. So hörte ich das aus seinen Worten heraus. Der Gott, den Jesus als seinen Vater bekennt und an den wir glauben, ist nicht der Fordernde, sondern der Liebende und der Schenkende. Er hat alle Forderungen, die er an uns hat, in Jesus selbst erfüllt. und deshalb sind wir mit ihm versöhnt. Seine Liebe zu uns weckt unsere Liebe zu ihm. Und Liebe, das ist das zweite Geschenk, unsere Berufung zur Gotteskindschaft. Gottes Liebe ist das, die uns nicht nur mit ihm, sondern auch mit uns selbst versöhnt. Wer über sein eigenes Leben nachdenkt, und je älter man wird, umso mehr Gelegenheit hat man, darüber nachzudenken, wer also über sein eigenes Leben nachdenkt, dem fallen ungewollt die Versäumnisse, die Fehlentscheidungen und die Irrtümer ein, die den bisherigen Lebensweg gepflastert haben. Auch die Verletzungen, die man anderen zugefügt hat und die man selbst erlitten hat. Das kann einem schlaflose Nächte kosten und das Selbstbewusstsein empfindlich ankratzen. Vor Gott zählt das alles nicht. Im Römerbrief schreibt Paulus, es gibt nichts Verdammenswertes bei denen, die in Christus Jesus sind. Nichts, was gegen uns spricht. Keine Versäumnisse, keine falschen Entscheidungen, kein schuldhaftes Verhalten gegenüber anderen Menschen. Weil wir mit Gott versöhnt sind, können wir auch mit uns selbst versöhnt sein. Und das schließt unsere Vergangenheit ein. Durch den Geist Gottes wissen wir auch, dass wir eine Hoffnung haben. Hoffnung, das dritte Geschenk unserer Gotteskindschaft. Ohne Hoffnung erlahmen unsere Lebensgeister. Man hat Untersuchungen über die Heilungschancen von Klinikpatienten durchgeführt und herausgefunden, dass die Heilungschancen deutlich größer waren bei denen, die eine Hoffnung auf Heilung hatten, als bei denen, die diese Hoffnung nicht hatten. Wer eine Hoffnung hat, gibt sich selber nicht auf. Er hat den Willen zum Widerstand gegen Krankheiten, gegen Niederlagen, gegen Verluste und auch sonst alles, was einen niederstrecken kann. Der Geist Gottes gibt uns Hoffnung persönlich, aber er gibt uns auch eine Hoffnung für die Welt. Hätten wir die Hoffnung nicht, dass Gott mit seiner Barmherzigkeit der Herr des Weltgeschehens ist, dann bliebe uns nur Zynismus und Resignation. Die Weltlage ist so verworren und so stark von Niedertracht, Lüge, Gewalt und Unterdrückung geprägt, dass man verzweifeln müsste, sofern man nicht den Kopf in den Sand steckt und sich in eine Ecke der privaten Gemütlichkeit zurückzieht. Auch das ist natürlich eine Möglichkeit. Ein bekannter amerikanischer Anwalt, David Buckle, hat das nicht getan, sich zurückzuziehen. Er hat viele Jahre für den Schutz von Menschenrechten und für den Umweltschutz sich eingesetzt. Vor kurzem nahm er sich das Leben. Er hinterließ eine Nachricht und da stand, er sei so verzweifelt über die Lage der Welt, dass für ihn das Leben jeden Sinn verloren habe. Wenn wir aufmerksam das Weltgeschehen beobachten, dann drängt sich in der Tat der Eindruck auf, dass es völlig sinnlos ist, was wir tun. Und dass wir nichts weiter sind als machtlose Figuren in einem völlig absurden Welttheater. Das Einzige, was mich von dieser Sichtweise abhält, ist die Hoffnung, dass Gott der Herr des Weltgeschehens ist und dass er mit seinem Erlösungswerk zum Ziel kommt. Sein Erlösungswerk ist noch nicht vollendet. Die Vollendung steht noch aus. Dass er sie herbeiführt, das ist meine Hoffnung und das kann unser aller Hoffnung sein. Was sagt uns also der Geist Gottes, dessen Kinder wir sind, wie Paulus schreibt? Er sagt uns, dass Gott uns zu seinen Kindern erwählt hat, dass wir ihm in jeder Lebenslage vertrauen können, dass er unserem Leben einen bleibenden Wert verliehen hat, dass er uns zu einem wunderbaren Ziel führen wird, dass seine Liebe zu uns bedingungslos ist und dass er uns und unserer Welt eine unzerstörbare Hoffnung gibt. Das sagt uns Gott durch seinen Geist, den wir als Christen empfangen haben. Wir sind Kinder dieses Geistes. Und zugleich leben wir unter dem Einfluss des Geistes der Welt. Das war bei den Korinthern so und so ist es auch bei uns. Zwischen der Gemeindesituation damals und der von heute gibt es viele Gemeinsamkeiten. Ich habe versucht, einiges dazu zu sagen. Was ergibt sich daraus? Wie lebt man als Mensch, der den Geist aus Gott empfangen hat, unter Bedingungen, die vom Geist der Welt geprägt sind? Jesus gibt in seinen Abschiedsreden eine Antwort darauf. Er sagt, seine Jünger leben in der Welt, aber sie sind nicht von der Welt. In der Welt, aber nicht von der Welt, Johannes 17. Was das bedeutet, darüber soll in einem dritten Gedankenschritt die Rede sein. In der Welt, aber nicht von der Welt. Für die Korinther war es mit besonderen Problemen verbunden, in einer Stadt zu leben, die von einem ganz anderen Geist geprägt war als dem Geist aus Gott. Wirtschaftlich und in ihrem täglichen Leben waren die Korinther in ihre Stadt integriert. Wenn sie beispielsweise auf dem Markt Fleisch kaufen wollten, mussten sie damit rechnen, dass diese Ware aus einem der Tempel geliefert wurde und das Fleisch von einem Opfertier stammte, das dort geschlachtet worden war während eines Opferkults. Unterstützten die Korinther diesen Opferkult, wenn sie Fleisch auf dem Markt kauften? Paulus ist auf diese Frage eingegangen, die Korinther haben diese Frage gestellt und Paulus hat ihnen einen Rat darauf gegeben. Nun, der Verzehr von Götzenopferfleisch ist nicht unser heutiges Problem, oder vielleicht doch. Welchen Götzenkult unterstützen wir ungewollt und unbewusst, wenn wir beispielsweise ein Handy oder ein Smartphone kaufen? Darüber kann man lange nachdenken. Und das würde etwas länger dauern, als ich das heute Abend tun kann. Deswegen will ich darauf nicht eingehen. Das Beispiel macht jedenfalls deutlich, dass wir nicht gedankenlos in den Tag hineinleben sollten, wenn wir glaubwürdig als Menschen leben wollen, die den Geist aus Gott empfangen haben. Das Pfingstfest regt auch dazu an, über ein geistgeleitetes Alltagsleben nachzudenken. Ich will auf zwei andere Punkte eingehen. Der Geist der Welt, in dem wir leben, sagt, alle moralischen Normen sind gesellschaftliche Konstrukte und sollen erlauben, was uns Spaß macht. Irgendwelche Normen, die uns vorgegeben sind, gibt es nicht. Und das gilt in besonderer Weise für unsere Sexualität, der Geist der Welt. Wenn wir uns vom Geist Gottes leiten lassen, dann kann diese Auffassung von Moral nicht maßgebend für uns sein. Wir müssen uns vielmehr fragen, mit welcher Lebensweise wir Gott die Ehre geben. Sein in der Bibel bekundeter Wille gibt uns dafür bestimmte Orientierungspunkte. Sie sind uns vorgegeben. Wir können sie nicht beliebig dehnen und strecken, wenn wir glaubwürdig als Christen leben wollen. Der Geist der Welt, in der wir leben, sagt auch, von Wahrheiten sprechen, die für alle verbindlich sind, ist veraltet. Das kann man heute nicht mehr tun. Es gibt keine Wahrheiten, sondern nur noch Ansichten, die brauchbar sind, wenn wir unsere eigenen Ziele erreichen wollen. Aus Wahrheit wird Brauchbarkeit. Auch Religionen sind nicht wahr oder unwahr, sondern allenfalls brauchbar für religiös veranlagte Menschen, für andere nicht und deswegen auch überflüssig für sie. Wenn wir uns vom Geist Gottes leiten lassen, dann wissen wir, Jesus hat die Gottesfeindschaft aller Menschen auf sich genommen und uns mit Gott versöhnt. Und seine Auferweckung hat diese Versöhnung bekräftigt. Das ist wahr, ob wir es glauben oder nicht. Und diese Wahrheit gilt für alle Menschen. Sie lässt sich nicht auf die Frage reduzieren, ob der Glaube brauchbar ist für die Erreichung unserer eigenen Ziele. Wenn wir uns vom Geist aus Gott leiten lassen, dann prägen also ganz andere Werte, Erkenntnisse und Lebensgrundsätze, als sie uns der Geist der Welt anbietet. Entfremden wir uns dadurch nicht der Welt, in der wir leben? Werden wir nicht fremd in dieser Welt? Ja, wir werden fremd. aber es ist eine notwendige und eine hilfreiche Entfremdung. Und was das heißt, möchte ich mit einem Bild verdeutlichen. Stellen wir uns ein Boot vor. Das Boot schwimmt auf dem Wasser und deshalb kann es Menschen retten, die von den Wellen bedroht sind. Das ist aber nur möglich, wenn das Boot nicht vollgelaufen ist mit Wasser. Retten kann das Boot auch nur dann, wenn es im Wasser liegt und nicht auf dem Strand. Dort würde es niemandem nützen. Was dieses Bild ausdrückt, kann man auch so formulieren. Das Boot gehört ins Wasser, aber nicht das Wasser ins Boot. Nur wenn das Boot im Wasser liegt und nicht auf dem Strand, kann es Menschen retten. Aber dafür darf es kein Wasser im Boot geben. Das Boot gehört ins Wasser, aber nicht das Wasser ins Boot. Übertragen auf die Gemeinde und auf jeden Christen heißt das, wir gehören in die Welt. Aber der Geist der Welt prägt uns nicht und darf uns nicht prägen. Wir sind in der Welt, aber nicht von der Welt, wie es im Johannesevangelium heißt. Und das ist die gleiche Aussage, die gleiche Wahrheit. Nur wenn uns der Geist der Welt nicht beherrscht, oder in Bild gesprochen, wenn kein Wasser im Boot ist, können wir eine Hilfe für Menschen sein, die eine Rettung aus ihrer Gottesfeindschaft suchen. Nur wenn uns der Geist der Welt nicht beherrscht, können wir glaubwürdig eine Hoffnung vertreten in einer Welt, die ziemlich hoffnungslos ist. Nur dann können wir glaubwürdig für Versöhnung eintreten in einer Welt, die unversöhnlich ihre Konflikte austrägt. Nur wenn uns der Geist der Welt nicht beherrscht, nur dann können wir glaubwürdig von menschlicher Würde sprechen in einer Welt, die Menschen nur nach ihrer Leistung bewertet. Die Gemeinde gehört in die Welt. Das ist ihr Platz. Aber der Geist der Welt darf sie nicht beherrschen, denn sie hat den Geist aus Gott empfangen. Von jedem Menschen, der sich von Gottes Geist leiten lässt, kann man sagen, er ist in der Welt, aber nicht von der Welt. Vor wenigen Wochen ist ein Mann aus diesem Leben in seine ewige Heimat abberufen worden, den ich gut kannte. Er war Notar, hatte also einen ganz und gar weltlichen Beruf. Er stand mitten in der Welt, um das mal so zu sagen. Er hat Kaufverträge ausgefertigt, er hat Urkunden beglaubigt und er hat Ratschläge gegeben in schwierigen juristischen Fragen. Aber dabei blieb es nicht. Als Christ hörte er heraus, welche tiefer liegenden Probleme seine Klienten hatten. Zum Beispiel Streit in der Familie, ein zerrüttetes Verhältnis zu den Kindern, überzogene Erwartungen an einen Geschäftspartner oder ähnliches. Und deshalb hat sich aus einem Gespräch mit Klienten über Rechtsfragen sehr häufig ein seelsorgerliches Gespräch ergeben. Als Notar bekam dieser Mann Einblick in menschliche Nöte, die sonst verborgen geblieben wären, und er konnte von seinem Glauben her Menschen eine Hilfe sein, die nie zu einem Pfarrer gegangen wären. In der Welt, aber nicht von der Welt sein. Für diesen Notar bedeutete das, dass er einen ganz und gar weltlichen Beruf ausüben und in diesem Beruf ein Zeuge der Versöhnung sein konnte, die Gott jedem Menschen schenkt. Jeder von uns hat an seinem Platz vergleichbare Möglichkeiten. Kommen wir zurück zu unserem Text. Wir haben nicht empfangen den Geist der Welt, sondern den Geist aus Gott, dass wir wissen können, was uns von Gott geschenkt ist. Gott schenkt uns seinen Geist und wir können uns danach ausstrecken, dass er diese Gabe immer wieder erneuert und uns hineinwachsen lässt in ein geisterfülltes Leben. Das entfremdet uns dem Zeitgeist. Aber genau das macht uns auch unverzichtbar in einer Welt, die hoffnungslos, zerstritten und orientierungslos ist. Deshalb ist Pfingsten ein Freudentag für jeden Christen und ein Hoffnungsstrahl für die ganze Welt. Amen.